Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Alle, die irgendwie sich mit dem Thema Human Skills und Analytics beschäftigen, die sollten heute die Ohren, die Lauscher weit aufsperren. Ich habe einen interessanten Gast am Start, der ein ebenso interessantes Unternehmen gegründet hat vor einiger Zeit. Es handelt sich um das Unternehmen Softfact und bei mir ist heute der Founder, Chief Vision Officer und Organizational Developer Urs Merkel. Herzlich willkommen, Urs. Schön, dass du da bist.
Grüß dich, Gerlo. Schön, da sein zu dürfen.
Ich finde das irre. Irgendwie durch das Embrace Festival kenne ich dich jetzt schon längere Zeit. So ziemlich, ich würde fast meinen, seit dem Start von Softfact. Und das ist das erste Mal, dass wir jetzt hier im Podcast sprechen. Lange überfällig. Ich freue mich sehr darauf und auch darüber. Und lass uns doch mal einfach loslegen. Erstmal mit dir selber. Wie ist es dazu gekommen, dass du Softfact gegründet hast? Du hast ja vorher auch schon ein paar andere Stationen in deinem CV hinter dich gebracht. Wie kam das dazu?
Der finale Impuls, in die Richtung zu gehen, kam im Organisationspsychologie-Studium in den USA in der Tat, weil da dann so die Erkenntnis, sage ich mal, da war, zu sagen, okay, bei den Stationen bei Otto oder auch bei der Titus GmbH, immer wenn Menschen zusammenarbeiten, dann haben sie es fachlich meistens gut bis sehr gut drauf. Und warum es dann irgendwann anfängt zu stocken, die Menschen ihre Deadlines nicht mehr einhalten, die Projekte sich verzögern, ist immer quasi so die zwischenmenschliche Beziehung und Interaktion. Und da war in den USA quasi die Vorlesung Organizational Behavior so der ausschlaggebende Faktor. Chris Sterling, mein Professor, danke an der Stelle auf jeden Fall, um zu sagen, okay, lass uns mal in die Richtung gucken, was es da gibt oder wie man sowas berechnen kann, weswegen Menschen miteinander können oder eben nicht. Ja. Und das war dann sind wir losgelaufen. Ja.
Ihr seid losgelaufen im 2022, so steht es zumindest auf LinkedIn. Wahrscheinlich ist die Idee dann Ende 21 irgendwie gereift und entstanden. Wie habt ihr dann gegründet? Wie kam das? Bist du dann alleine losmarschiert erstmal oder direkt mit dem Team? Mhm. Wie war das?
Okay, die ganze Geschichte geht sogar noch früher los, nämlich 2016. So der Impuls mit dem Studium war 2016, damals noch unter anderer Flagge dann losgelaufen. Wir haben zu zweit gegründet. Wir haben zu zweit gegründet, weil wir gesagt haben, okay, ist ein Teamgedanke. Und dann hat sich's irgendwann getrennt, weil meine Mitgründerin damals gesagt hat, mit Familie und Startup, sie möchte sich leider mehr darauf konzentrieren an der Stelle. Und es quasi auch immer so die Frage gab, okay, gucken wir mehr in die Richtung Hiring und Recruiting oder gucken wir mehr in die Richtung Organisationsentwicklung und Learning and Development. Und dann war das ein guter Moment damals und deswegen dann 22 Softfact, um dann zu sagen, okay, wir konzentrieren uns voll und ganz eben auf die Organisationsentwicklung, so die Kulturanalyse und das Ganze, ja.
Und das Ganze sehr zahlenbasiert, so wie ich das bisher verstehe. Lass uns mal auf Softfact heute drauf schauen. Wo steht ihr heute? Wie viele Leute seid ihr? Wir machen mal schnell Vorlauf sozusagen vom Gründen bis zum Hier und Jetzt. Wir sprechen gerade Ende 2025, die Folge geht Anfang 2026 live. Wo steht ihr gerade?
Wir stehen da hinter einem sehr durchwachsenen, ambivalenten Jahr, wenn man wirklich, also die letzten 12 Monate mit verlorenen Aufträgen, verlorener Förderung und dann einem gesund Sparen. Deswegen, wir sind mittlerweile nur noch 4 Leute, aber mit einem sehr stark unterstützenden Netzwerk an Freelancern und Coaches, Organisationsentwicklern. Und lustigerweise haben wir unseren Umsatz aber in diesem Jahr verdreifacht, mit wesentlich weniger Menschen. So, jetzt können wir dann später sicherlich eine Unterhaltung zu KI und was man alles automatisieren kann. Aber ja, so schließen wir quasi 2025 mit guter Struktur und verdoppelten Umsatz, mehr Klarheit darin, wo wir uns positionieren möchten, welche Produkte wir anbieten möchten, weil wir, sage ich mal, das anwenden intern, was wir nach außen auch predigen, nämlich wirklich Zahlen, Daten, Fakten getrieben vorzugehen und hinzugucken, okay, was brauchen wir gerade? Und
ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil Teile deiner Story mir natürlich auch nicht unbekannt vorkommt.
Ja.
Unser CEO bei Bertelsmann, der hatte irgendwo in so einem Meeting in diesem Jahr mal zu mir gesagt, never waste a good crisis. Oder anders übersetzt, überlege ich genau, was, wie du die Krise jetzt nutzen kannst, um den Laden noch besser aufzustellen, was dich anscheinend und dein Team auch getrieben hat, genau zu überlegen, wie stellen wir uns auf. Und da ist auch viel Wahres dran. Die Umstände sind alles andere als einfach. Gerade für die Themen, die wir so machen, ganz anders als vor 3-4 Jahren, wo insbesondere Hiring ja voll durch die Decke gegangen ist. Bin gespannt, wie sich 2026 entwickeln wird. Ich selbst glaube, dass es sehr anspruchsvoll bleiben wird, erstmal eine Zeit lang noch. Aber wenn man dann entsprechend die Hausaufgaben gemacht hat, kann das ja sehr viel Spaß machen. Für die Leute, die jetzt Softfact gar nicht kennen, ich werde natürlich eure Website in den Shownotes verlinken, das ist ja Logo. Erklär doch mal ein bisschen, was macht ihr da, wenn man jetzt aus einer Unternehmensperspektive schaut, hier hören ja viele PersonalerInnen zu bei Saatkorn, was könnt ihr denen eigentlich so anbieten?
Den PersonalerInnen können wir auf jeden Fall anbieten, dass wir ihnen helfen zu verstehen, welche kulturellen, zwischenmenschlichen Themen in ihrem Unternehmen abgehen. So, wenn wir uns Arbeit quasi fachlich, methodisch, zwischenmenschlich vorstellen, so dann kennen wahrscheinlich alle Weiterbildungsmaßnahmen, um sich halt fachlich entsprechend weiterzubilden. Und gleichzeitig wissen Personalerinnen oder im Idealfall auch die ganzen Geschäftsführer Geschäftsführerinnen, dass es immer diese zwischenmenschlichen Themen gibt, so der Kleber, der Unsichtbare, der den Laden irgendwie zusammenhält, der dazu führt, dass Menschen die Extrameile gehen oder Bock haben, einfach nochmal anzupacken. Und genau da kommen wir quasi mit Daten rein, nämlich dass wir sagen, okay, all diese emotionalen Themen, alle diese bedürfnisorientierten Themen versachlichen wir dadurch, dass wir sagen, okay, wir messen, wo steht die Kultur, wo steht ein Team, wo steht die Führungskraft beispielsweise oder wo stehen die Young Talents, um dann aufzuzeigen, okay, jeder hat an der und der Stelle diese Muster, diese Verhaltensweisen, diese Neigungen und kann sich deswegen beispielsweise im Thema Kommunikation, Resilienz, emotionale Intelligenz, einer kompletten Klaviatur weiterentwickeln, um das Miteinander nach vorne zu bringen. Und dann entsprechend quasi in Lernpfaden, die wir ihnen auch noch mit anbieten, entsprechend die Weiterbildungsmaßnahmen zu machen. Und spätestens Personalerinnen oder Personaler hören uns spätestens dann zu, wenn wir ihnen sagen, hey, pass mal auf, wir unterfüttern das Ganze gerne auch noch mit einem Return on Investment, damit du gegenüber der CFO, der CEOs entsprechend die Zahlen, Daten, Fakten hast, um zu belegen, das hat unsere Weiterbildung wirklich zum unternehmerischen Erfolg beigetragen.
Ja. Lass uns mal diese Return on Investment Debatte ein bisschen nach hinten schieben und einmal nochmal wirklich draufschauen. Stellen wir uns mal vor, ich würde jetzt sagen, alles klar, wir mit Embrace starten mit Softfact. Wie würden dann die ersten Schritte aussehen? Was wird dann überhaupt passieren?
Wir würden als allererstes uns wirklich den Menschen in einem gemeinsamen Q&A-Video-Call oder per Videobotschaft entsprechend vorstellen, damit die entsprechend die Sicherheit haben zu sagen, was passiert da, weil es schon einfach, das haben wir bei einer Siemens, bei einer Telefonica, bei Westwing, bei allen mittelständischen bis größeren Unternehmen die Erfahrung gesammelt, die Befürchtung zu nehmen, okay, ich werde da jetzt irgendwie analysiert und durchleuchtet und auf einmal weiß meine Chefin und mein Chef, wie sie mich quasi steuern müssen. Und da zeigen wir quasi auf, wie unsere Softsuit entsprechend funktioniert, um ihnen die Sicherheit zu geben, nee, du füllst da zwar Fragebögen aus und hinterlegst da Daten, aber die siehst erstmal nur du im Vergleich zu anonymisierten anderen Daten. Das heißt, erster Schritt vorstellen, zweiter Schritt Fragen beantworten, um Sicherheit aufzubauen, dritter Schritt Fragebögen ausfüllen. In der Tat, überall, wo der deutsche Mittelstände, europäische Datenschutz entsprechend schaltet und waltet, genau.
Da ist das Stichwort schon gefallen, ja. Was ich auch hinaus wollte. Natürlich ist das Ganze DSGVO-konform. Ihr seid ein Unternehmen, wo die Daten auch in, nehme ich an, in Deutschland oder Europa gehostet werden, ja, zunächst.
In Deutschland, in genau genommen in Nürnberg. Und wir stellen uns auch hin und sagen, wir sind dafür verantwortlich, dass es arbeitsrechtlich alles sauber ist. Deswegen, wir lassen uns auch entsprechend einmal im Monat von der HGB, das ist die Hanseatische Gesellschaft für Mitarbeitenden und Bewerberdatenschutz, entsprechend durchleuchten, ob wir diese Fragen, die wir da stellen, ob wir das alles, wie wir es aufbauen, überhaupt machen dürfen, weil wir, sag ich mal, die Garantie dafür tragen müssen.
Genau. Ja, ich kann mir vorstellen, dass bei vielen PersonalerInnen auch sofort jetzt die Frage im Kopf ist, so, was ist mit der Mitbestimmung? Ja, was ist mit dem Betriebsrat? Der
Absolut.
Sitzt bei euch ja mit Sicherheit mit am Tisch. Also das kann man nicht an denen vorbeimachen, sowas, ne?
Auf gar keinen Fall, nein. So, wir haben auch Paradebeispiele wie bei der DATEV, wo der Betriebsrat die Instanz ist, die das ganze Thema voranbringt. Weil sie sagen, okay, hey, da wird was für die Mitarbeitenden gemacht. Und den Fall gibt es schon auch. Aber genau, die haben ihr Mitbestimmungsrecht, die dürfen reingucken. So, das ist ganz, ganz elegant und schlank gelöst, ja.
Okay, jetzt haben also die Mitarbeitenden verstanden, um was es geht. Betriebsrat, Mitbestimmung hat hoffentlich genickt. Mhm. Jetzt wird das Ganze eingeführt. Wie läuft dann so ein Prozess? Auch wie lange läuft das und wie aufwendig ist das? Ich frage jetzt mal jetzt aus der CEO-CFO-Perspektive. Ja. Wie stark werden dann meine Mitarbeitenden blockiert und so weiter? Und wann sehe ich Ergebnisse? Wie lange dauert das Ganze eigentlich? Das sind auch so Fragen, die dann mit Sicherheit gestellt werden.
Jedes Mal, bevor wir uns überhaupt zum ersten Q&A mit der Belegschaft treffen, werden die auf jeden Fall gestellt. So, normalerweise, wir begleiten Unternehmen mindestens ein Jahr, weil wir sagen, okay, es sind Entwicklungsprozesse und entsprechend je nach Phase eines Unternehmens kann es mal länger oder kürzer dauern. Wenn beispielsweise der Auftakt geschafft ist und die ersten Fragebögen ausgefüllt sind, so diese ersten Fragebögen dauern bei uns zwischen 5 bis 7 Minuten. So, das ist eine valide Umfrage noch an der Stelle, weil wir sagen, okay, wir wollen es ja möglichst kurz halten, weil wir haben immer, das kennt jeder, der sich im Diagnostikbereich da draußen bewegt, so wie kriegst du den Spagat hin zwischen möglichst kurz, aber halt immer noch wissenschaftlich valide. Und ab dann wird quasi das Entwicklungspotenzial aufgezeigt. Das heißt, jeder bekommt so seine einzelnen eigenen Lernpfade und kann an der Stelle dann wirklich sagen, okay, ich möchte mich mit dem und dem Thema beschäftigen. Gleichzeitig planen wir dann an der Stelle immer spätestens quasi Gruppensessions. Das kann vor Ort sein, ein Gruppenworkshop, wo wir mit Führungskräften und ihren Teams in Gruppen arbeiten. Oder wir machen das Ganze entsprechend rein digital als Online-Live-Session, weil wir, auch wenn wir ein datengetriebenes Unternehmen sind, quasi die Symbiose schaffen zwischen, okay, wir machen das alles nur digital, selbstlernend etc., aber auch eben dieser zwischenmenschlichen Intervention. So, und spätestens da macht es jetzt Sinn, warum wir so ein Netzwerk an Coaches entsprechend haben, um entsprechend quasi immer zu sagen, wir widmen uns einem Thema einen Monat lang beispielsweise und dann gibt es eine Live-Session mit den Menschen, um dann eben zu justieren, okay, wie wollen wir jetzt Dinge verändern, was wollen wir anders machen, wollen wir unsere Meetings anders strukturieren beispielsweise.
Bezieht sich diese Session, diese Betrachtungsweise auf Teams, auf ganze Organisationen? Wie ist das gestaffelt?
Wir staffeln das so, dass wir quasi parallel anschieben. Mit der obersten Führungsebene gucken wir uns quasi das Führungsebenenteam an, aber immer mit Bezug zur gesamten Organisation, also welche kulturellen Veränderungen werden wir brauchen. Gleichzeitig erheben wir aber halt auch bei den einzelnen Teams entsprechend die Daten, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie wollt ihr miteinander arbeiten? Um das Ganze dann früher oder später entlang des Prozesses dann zu neuen kulturellen Verhaltensprinzipien zusammenzuführen. Ich nehme da ganz gern mal immer das Bild, jeder hat vielleicht schon mal ein Puzzle zusammengesetzt Und wenn man jedes einzelne Puzzleteil alleine ausrichtet, dauert das Ganze halt länger im Vergleich zu, okay, wir sind mehrere Hände und können alle Puzzleteile parallel ausrichten, bis sich quasi dann das Bild ergibt. Und das ist unser Ansatz, um das quasi zu beschleunigen.
Finde ich spannend. Wahrscheinlich kommt auch sofort dann die Frage, ja, aber was ist, wenn dann x Prozent nicht mitmachen? Also du kannst die Leute ja wahrscheinlich nicht zwingen, mitzumachen, ne?
Ganz und gar nicht. So die Fälle haben wir immer wieder, so wo wir sagen, okay, die schließen wir in den Sessions, schließen wir die nicht aus. Die heben dann quasi die Daten nicht oder die Fragebögen, um quasi in die Selbstreflexion datenbasiert zu kommen. Aber die dürfen ganz normal in der Session quasi auch teilnehmen. Und jetzt machen wir das Ganze schon ein bisschen länger. So die Erfahrung zeigt, dass so nach der zweiten, dritten Session spätestens die Neugierde kickt und die Leute dann doch sagen, ja okay, jetzt habe ich gesehen, dass die anderen es wirklich nicht sehen können, sondern da man selbst bestimmen kann, wenn man was freigeben möchte. So spätestens dann wollen sie dann schon auch den Fragebogen. So könnt ihr das für mich dann jetzt doch nochmal aktivieren und ich will jetzt dann doch in die Selbstreflexion kommen und erfahren, wie ich mein Arbeitsumfeld für mich ideal ausrichten kann und was meine Führungskraft beispielsweise bei mir beachten muss, wenn wir miteinander kommunizieren.
Jetzt stelle ich mir so vor, dass ein großer Teil dessen, was ihr so macht, automatisiert ablaufen kann über HR-Tech mit KI und so weiter. Ja. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich nicht alles automatisiert technologisch ablaufen kann in diesen Prozessen. Du hast es ja eben schon mal Coaches erwähnt.
Ja.
Wie macht ihr das? Also das Zusammenspiel zwischen der Plattform SoftFact und zwischen dem Projekt, was beim Kunden stattfindet.
So die ideale Zusammenarbeitsweise oder wie man es am Ende auch wirklich machen ist, dass wir es halt smart schaffen, dass diese Projektarbeit vor Ort wieder den Weg ins Digitale findet. So, das heißt, wir haben dank Bilderkennung, dank sonstiger technologischer Raffinessen die Möglichkeit zu sagen, okay, das heißt, Fotoprotokolle werden jetzt nicht mehr quasi in die nächste PowerPoint gepackt, damit die in der Schublade oder in der zentralen Ablage versaut, sondern das Foto wird in die Plattform hochgeladen bei uns und dann werden die Inhalte daraus gezogen, sodass nämlich online dann wie in so einem Projektmanagementsystem Maßnahmen definiert werden können, um zu sagen, okay, hey, wir wollen bis in 2 Wochen möchten wir die Meetingstrukturen abgeändert haben oder die Art und Weise, wie wir Performance Reviews durchführen, wollen wir umstrukturiert haben, sodass quasi der Coach entsprechend das vor Ort verarbeitet und dann wirklich der Prozess einfach nicht abreißt. Weil das ist so unsere Erfahrung gewesen, bevor wir das ganze Projekt so angeschoben haben. Klar haben die immer alle Workshop-Fieber und spätestens einen Monat später ist alles wieder über den Haufen geworfen. Und da haben wir halt gesagt, wir wollen uns der Verantwortung schon auch annehmen, dass es dann wirklich passiert. Und wie kriegen wir das hin? Nämlich über die zwei Kombinationen, dass wir sagen, okay, die Maßnahme wird online festgehalten und die Leute werden daran erinnert. Und früher oder später kommt dann der soziale Gruppenzwang wieder, weil hey, wir sehen uns wieder zu einer Gruppensession. Und spätestens dann wollen wir sehen, okay, was haben wir verändert, woran haben wir gearbeitet.
Jetzt ist es ja so, dass ihr als SoftFact auch davon lebt, dass nachhaltig Veränderungen passieren, dass die Menschen also auch wirklich mit dem Tool arbeiten, aber auch mit den Ergebnissen arbeiten.
Ja.
Und auch da stelle ich mir vor, das kannst du natürlich technologisch sozusagen fördern, durch Gamification beispielsweise. Und gleichzeitig musst du irgendwo sicherstellen, dass auch top-down in der Organisation eigentlich bestimmte Ziele erreicht werden müssen. Mhm. Also vielleicht die beiden Aspekte mal so. Inwieweit fördert das die Plattform selbst? Und die andere Frage, da kommt man gleich dann drauf, das wäre diese Return- und Investment-Frage eigentlich.
Ja, wie du vollkommen richtig gesagt hast, Gero, so wir haben einen Gamification-Ansatz drin, dass die Leute entsprechend nicht nur über simple Erinnerungen, sondern wirklich über, okay, wir können für unser Team oder für mich selbst irgendwelche Dinge freischalten. Das heißt, eine Impuls-Coaching-Session freischalten beispielsweise, oder dass sie entsprechend dann wieder andere Gruppenübungen entsprechend freischalten, wo aber quasi jeder was vorher dazu beigetragen haben muss. So quasi, wie mache ich jeden Menschen individuell teamfähiger, damit wir als Gruppe dann wieder zusammenfinden. Und du hattest vorhin auch noch gefragt von wegen, okay, jetzt müssen die da Zeit reinstecken und wir halten sie quasi von der Arbeit ab. Unsere Übungen, weil wir, natürlich wird diese Frage immer gestellt, so unsere Übungen sind darauf ausgelegt, dass ich im Arbeitsalltag was anders mache, so dass ich nicht sage, okay, jetzt muss ich irgendwie zusätzlich keine Ahnung, meine 30 Minuten jeden Tag meditieren, sondern dass ich eben anfange zu sagen, okay, hier hast du ein Beispiel, wie das Feedbackgespräch anders laufen kann, und wende quasi diesen Leitfaden mal an. So haben wir das beispielsweise bei OMR in Hamburg, wo dann der Head of Sales eben sagt, okay, jetzt die stehen jetzt an, so welche Übungen habt ihr da für mich? So, und dann wird es in der Impuls-Coaching-Session mit ihm einmal durchgesprochen und dann viel Erfolg.
Ja, super. Dann lass uns doch mal auf diese strategische Fragestellung kommen, Return on Investment. Du hast es eben schon angeteasert. Ich bin natürlich jetzt auch neugierig. Wie messt ihr das? Wie berechnet ihr das? Wie könnt ihr nachweisen, dass ein Investment in Softfact direkt und, nee, anders, in die Mitarbeitenden direkt, in Softfact indirekt, dass das sich wirklich lohnt?
Wir machen das Ganze darüber, dass wir eben sagen, okay, wir wissen die Kosten von der Softsuite und was quasi alles an Coaches ausgegeben wird. Und je nachdem, wo es eben zugelassen wird, so es gibt genügend Unternehmen, wo der Betriebsrat sagt, auf gar keinen Fall. Je nachdem, wo es zugelassen wird, arbeiten wir quasi mit anonymisierten Gehaltsbändern. Man kann da auch Durchschnittswerte komplett hinterlegen, um entsprechend dann eben immer wieder abzufragen und zu messen. Also wir können auch so weit gehen, dass wir die Kalenderdaten anbinden, aber muss man quasi immer bei der Konfiguration am Anfang entsprechend abstimmen. Wir können dahin gehen, dass wir sagen, okay, an welcher Stelle seid ihr schneller geworden, an welcher Stelle habt ihr euch Zeit eingespart? Und über diese Zeiteinsparung versus die, was gebe ich aus, können wir dann anfangen zu sagen, okay, das ist der Return on Investment. So, das ist ein Beispiel, ein Ansatz, um den eben zu ermitteln, damit ich eben nicht sagen kann, ja, okay, wir geben da so und so viele tausende Euros für Coaching aus oder für irgendwelche Lernplattformen, aber am Ende des Tages nutzt es halt keiner. Aber das Geld ist trotzdem ausgegeben. Ja.
Okay. Ja, danke dir. Ich empfehle für alle, die zuhören, mal auf die Seite von Softfact zu gehen. Wie gesagt, ist in den Shownotes hinterlegt. Da findet ihr auch Informationen zu den Preisen. Mhm. Müssen wir jetzt, glaube ich, hier wahrscheinlich gar nicht drauf eingehen, sei denn du willst dazu was sagen, was nicht selbsterklärend ist. Ich finde es total verständlich auf der Webseite. Denn ich habe eigentlich nur ein, zwei Fragen, die auf der Webseite so nicht draufstehen, nämlich zu euch selbst. Seid ihr eigentlich irgendwie gefundet oder seid ihr gebootstrapped? Wie seid ihr eigentlich unterwegs? Ihr seid ja noch ein Startup, kann man so sagen, 3 Jahre alt, genau. Ja.
So, wir haben mit Bootstrapping angefangen, haben dann irgendwann festgestellt, okay, es geht nicht schnell genug oder es wird langsam zu anstrengend, und sind dann den Schritt Richtung Business Angels gegangen und haben quasi von 3 Business Angels Familienunternehmen, die mit der HR-Tech-Szene so gar nichts zu tun hatten, sondern die wirklich gesagt haben, boah, genau das brauchen wir bei uns selbst im Unternehmen. So, genau das, und die sind auch mittlerweile, am Anfang nicht, sind die alle quasi Kundinnen geworden von uns und haben investiert. Und seitdem haben wir stets daran gearbeitet, dass wir uns Stück für Stück selbst tragen. Und so, wo wir am Anfang noch Fördergelder beispielsweise bekommen haben, die letztes Jahr quasi gestrichen wurde, eingefroren worden, und was bei uns dann so den Impuls zur Transformation gegeben hat, haben wir uns quasi darüber finanziert und dreimal aufs Holz klopfen, so sind dieses Jahr das erste Mal quasi mit schwarzen Zahlen unterwegs, so dass man sagen kann, okay, Freut die Investoren, freut uns, weil man sagen kann, es bringt bei dem ganzen Startup-Nervenkitzel sicherlich einfach eine gewisse Ruhe rein und wir müssen nicht quasi nach dem nächsten Funding gleich verhandeln oder gucken, sondern können schauen, okay, was ist jetzt der logische Schritt? Ja.
Finde ich super. Bringt mich direkt zur zweiten Frage. Wenn wir jetzt nach vorne gucken, 2026 hat, wenn das hier ausgestrahlt wird, gerade angefangen. Was sind so deine großen Ziele für 26? Sowohl was Produkt angeht, aber auch vielleicht ein bisschen abstrakter für Software. Wo müsstest du in einem Jahr um diese Zeit stehen?
Aus finanzieller unternehmerischer Sicht wollen wir entsprechend auf das Ganze nochmal eine Schippe drauflegen auf jeden Fall, wo wir dann respektive wahrscheinlich unseren Umsatz verfünffacht haben. So, das halten wir für realistisch dadurch, dass wir eben den Schritt machen und sagen, okay, wir wollen noch bessere digitale Tools anbieten können, die sich halt noch besser in andere Systeme integrieren. Und wir werden auf jeden Fall quasi unsere Führungskräftetrainings und aber auch unsere Coaching-Trainings nochmal weiter in den Markt pushen, um entsprechend diese Symbiose hinzubekommen, dass wir an zwischenmenschlichen Sachen datengetrieben einfach vorgehen. Und dass das, sag ich mal, normal wird. Dass es normal wird, dass wir auch im HR-Tech, wenn wir es da verankern möchten, eben mit Zahlen, Daten, Fakten vorgehen und es weniger Bauchgefühl wird an der Stelle, sondern einfach versachlicht wird. Ja.
Ich drücke dir die Daumen, dass diese Vision Realität wird. Ich glaube schon daran, die Frage ist eigentlich der Zeitraum, ne? Wie schnell das wirklich so nach vorne geht. Ja.
Das kriegen wir. Schauen wir mal, wie die Gesamtwirtschaft sich entwickelt. Aber ich glaube, dass wir da gerade dadurch, dass wir 25 gut aufgeräumt haben, schon ordentlich unterwegs sein können, gut aufgestellt sind, um entsprechend den Unternehmen wirklich die Hilfestellung zu leisten, zu sagen, okay, diese Menschen, die jetzt genau durch diese Phasen müssen, verstehen sich selbst und verstehen ihre Beziehung zueinander, wie sie da zusammenhelfen können, um 2026 eben, sagen wir mal, durchzuhalten oder einfach noch besser zu machen.
Ja, super. Ja. Letzte Frage von mir, Urs. Du weißt, Sakon hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Deswegen möchte ich dich auffragen, was hat dich in letzter Zeit inspiriert? Das kann, muss aber nicht mit der Arbeitswelt zu tun haben.
Es hat mich inspiriert, dass ich es geschafft habe, ein Buch, was ich mir, glaube ich, vor 5 Jahren schon gekauft habe. Ich habe ein Buch, was ich mir vor 5 Jahren gekauft habe, endlich in die Hand zu nehmen und zu lesen. Und das Buch heißt Beziehungsweise und beschäftigt sich letzten Endes mit der zwischenmenschlichen Beziehungsarbeit. Und das hat mich dahingehend inspiriert, nochmal die Vision oder den Purpose von Softfact mit meiner Mannschaft nochmal zu schärfen, weil wir am Anfang immer gesagt haben, okay, wir wollen diese zwischenmenschlichen Eigenschaften messbar, verständlich und nutzbar machen. Und wir haben anhand dieses Buches unseren Purpose nochmal dahin verallgemeinert oder geschärft zu sagen, wir wollen eine beziehungsfähige Gesellschaft haben, was, glaube ich, in der aktuellen Zeit wichtiger denn je ist und deshalb in der Arbeitswelt. Und da zu unterstützen, dass Menschen beziehungsfähiger werden, so besser in Resonanz gehen können, so das mit unseren Tools zu ermöglichen, das war das, wo dieses Buch einfach aufgezeigt hat, okay, welche Beziehungsdynamiken beispielsweise finden da einfach statt, wo wir Menschen in der Arbeitswelt einfach viel zu blind drüber hinweggehen.
Finde ich total spannend. Ist das von Vivian Dittmar, das Buch?
Ja, genau.
Werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und jetzt kommt doch noch eine Frage bei dem Buchtipp oder dem Inspirationstipp, auch bei dem, was du gerade gesagt hast. Hast du mal drüber nachgedacht, dieses ganze Soft-Fact-Denke viel weiter zu sehen? Also man könnte ja durchaus sagen, das wäre eigentlich schlau, wenn Kinder das in Schulen lernen würden. Ich spinne jetzt rum, ne?
So, in der Tat, vor 2 Wochen saßen wir da und haben uns überlegt, okay, welche Ableger von Software kann es noch geben, wo wir auf jeden Fall in die Richtung denken, zu sagen, okay, für die private Beziehung kann es auf jeden Fall einen Mehrwert stiften Und ja, in Schulen wäre das auf jeden Fall ein starker Anwendungsfall, weil beispielsweise in Finnland, mal wieder die nordischen Länder, lernen Kinder genau das. So, wie kommuniziere ich auf eine Art und Weise, dass der andere mich versteht oder ich wirklich nachvollziehen kann, dass meine Botschaft angekommen ist. So, all das, was wir quasi im Arbeitskontext erwachsenen Menschen beibringen, lernen die da schon früher. Und ja, da könnten wir auf jeden Fall mit Softfact auf jeden Fall in die Richtung auch noch gehen. So, einmal private Beziehungen und Kinder, ja.
Sagt er schmunzelt. Ja gut.
So, wir haben da was in Planung, ja. Aber da treffen wir uns dann wieder beim nächsten Podcast.
Alles klar, so machen wir das. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich wünsche dir und Softfact ganz viel Spaß und Erfolg 2026 und sag einfach mal bis bald.
Auf bald, Gerd, und danke, dass ich da sein durfte. Und danke für den tollen Austausch.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.